Willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Heute nehmen wir uns mal eine Erfahrung vor, die vielleicht einigen von Ihnen, die sich so mit dem deutschen Arbeitsmarkt beschäftigen, ja, bekannt vorkommt oder zumindest zum Nachdenken anregt. Egal ob als Bewerber, Personaler oder einfach nur als Beobachter. Wir schauen uns einen persönlichen Bericht an über eine Veranstaltung zum Thema Bewerbungstrends und KI in Deutschland.
Genau.
Und der Autor, der zeichnet da, naja, ein ziemlich ernüchterndes Bild. So eine Art Kollision zwischen tollen Buzzwords und einer ja sehr bodenständigen Realität, wie er sie empfunden hat.
Ja, das stimmt.
Unsere Grundlage ist heute ein Blogbeitrag von Rob von Linder. Das ist ein Niederländer, der eben seine Eindrücke von diesem Event schildert und ja auch eine ziemlich kritische Sicht auf das deutsche Bewerbungssystem teilt.
Okay. Und veröffentlicht wurde das am 16. September 2025. Titel: The German Job Application Dilemma. An Event Between Buzzwords and Reality.
Mhm.
Und von Linder ist selbst im Tech-Bereich unterwegs, muss man wissen. Bringt also schon eine spezifische Perspektive mit, gerade was den Einsatz von KI angeht.
Das macht es natürlich spannend.
Ja, genau. Diese Außenperspektive eines europäischen Nachbarn auf Deutschland.
Absolut. Diese Außenperspektive ist oft Gold wert, finde ich. Unser Ziel heute ist es also, für Sie mal die Kernpunkte aus diesem Bericht rauszufiltern und vielleicht auch ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Also was genau lief auf diesem Event schief, aus seiner Sicht?
Ja.
Und wichtiger noch, welche größeren Fragen wirft diese Erfahrung auf? So über den Status quo von Bewerbungsverfahren, das Verständnis von KI, ja, vielleicht sogar die Veränderungsbereitschaft in Teilen der deutschen Arbeitswelt.
Mhm. Genau das.
Okay, lass uns das mal auspacken. Ein Event über KI und Bewerbungstrends, das klingt ja erstmal super spannend, ne? Nach Zukunft, Innovation.
Ja, klar.
Aber die Melodie, die der Autor da gehört hat, die war wohl eine andere.
Das kann man wohl sagen. Also er beschreibt ja schon den Start als fast symptomatisch. Die Anreise zum Event in Berlin.
Oh, lass mich raten. S-Bahn, das kennt man ja.
Volltreffer. Er kam zu spät, die üblichen Verzögerungen halt.
Klassiker.
Ja. Und als er dann endlich da war, war der Raum rappelvoll. Keine Sitzplätze mehr, er musste stehen, dicht gedrängt, mit vielen anderen. Er beschreibt die Atmosphäre fast so wie bei einem Schulfest oder so, einem überfüllten Elternabend.
Okay.
Also eine Menge Leute, offensichtlich mit ziemlich hohen Erwartungen, was da jetzt kommt.
Okay, das setzt die Szene natürlich. Einerseits dieses typisch deutsche Infrastrukturproblemchen, andererseits aber ein Rieseninteresse am Thema.
Genau.
Das steigert ja die Erwartungshaltung, oder? Wenn so viele kommen, dann muss es ja wichtig sein. Und gut, man ist gespannt auf die großen Insights zur Zukunft der Bewerbung.
Das ist die logische Annahme, ja. Die Leute waren ja extra wegen Job Application Trends and AI gekommen.
Mhm.
So, und nach einer Weile Vorgeplänkel, wie er das nennt, ging es dann endlich um KI. Und dann kam der Moment, der für ihn wohl, ja, der Wendepunkt war. Der die ganze Veranstaltung für ihn in ein anderes Licht gerückt hat.
Ah, jetzt bin ich gespannt. Was war der große Aha-Moment? Oder eher der Oh-Nein-Moment?
Die erste Folie, die das Thema KI einläuten sollte. Die hatte die schlichte Überschrift: Was ist ein Prompt?
Moment, bitte. Bei einer Veranstaltung über Trends, also über das, was neu und wegweisend ist, fängt man mit der absoluten 101-Grundlage an. Was ist eine Eingabeaufforderung für eine KI? Puh, das ist ja schon eine Ansage.
Ja?
Ich meine, man will ja vielleicht niemanden zurücklassen, aber das klingt fast schon, naja, provokant basal für so ein Thema.
Das war exakt die Reaktion des Autors. Er beschreibt das sehr bildhaft. Er musste innerlich gleichzeitig lachen und weinen.
Kann ich mir vorstellen.
Er zieht sofort den Vergleich. In anderen Kontexten, in anderen Ländern, Fachkreisen, da würde man längst über fortgeschrittene Anwendungsfälle sprechen. Über die Integration von KI in komplexe HR-Prozesse, über Ethik, neueste Modelle.
Klar.
Und hier erklärt man die grundlegendste Interaktion mit einer generativen KI.
Das wirft natürlich sofort die Frage auf, warum? War das eine krasse Fehleinschätzung des Publikums, von den Veranstaltern?
Mhm.
Oder spiegelt das tatsächlich den durchschnittlichen Kenntnisstand wider? Selbst bei Leuten, die sich extra für KI-Trends interessieren? Oder ist es vielleicht sogar so eine Art, naja, übertriebene Vorsicht. bloß niemanden technisch überfordern zu wollen.
Das ist das Faszinierende, diese Mehrdeutigkeit, die du ansprichst. Der Autor, der interpretiert das sehr klar als Beleg. Die Veranstaltung und vielleicht auch das Umfeld hinken hinterher.
Ja.
Man könnte aber auch sagen, vielleicht haben die Veranstalter ja Daten oder Erfahrungen, die zeigen, dass genau dieser Grundlevel noch nötig ist. Selbst bei so einem Publikum.
Okay.
Oder, dritte Möglichkeit, es ist Ausdruck einer generellen Unsicherheit im Umgang mit dem Thema. Man traut sich nicht tiefer rein, weil man vielleicht selbst nicht ganz sattelfest ist oder Angst vor Fragen hat, die man nicht beantworten kann.
Also Unwissenheit beim Publikum, Unterschätzung durch die Speaker oder Unsicherheit der Speaker selbst. Interessante Bandbreite.
Ja, es zeigt auf jeden Fall eine Diskrepanz. Für den Autor war die Sache aber offenbar klar. Das hier ist nicht Trend, das ist Aufholbedarf. Und es blieb ja nicht bei dieser einen Folie, oder?
Nee, nehme ich an.
Nein, das war erst der Anfang seiner Irritation. Als nächstes kam, war ja zu erwarten, das Thema Datenschutz auf den Tisch. DSGVO, GDPR auf Englisch.
Ja, klar.
Das ist ja in Deutschland und Europa ein Dauerthema bei neuen Technologien. Und oft auch so ein vorgeschobenes Argument, um Dinge vielleicht nicht zu tun.
Ja, das Damoklesschwert, DSGVO, schwebt über allem Digitalen. Wichtiges Thema, keine Frage, aber manchmal eben auch eine bequeme Ausrede.
Genau. Und an diesem Punkt, bei der Diskussion um Datenschutz und die scheinbaren Hürden für KI-Tools, da konnte sich der Autor nicht mehr zurückhalten.
Ah.
Er ergriff das Wort und machte einen sehr konkreten, konstruktiven Vorschlag. Er fragte in die Runde, warum denn nicht über Mistral-AI gesprochen würde.
Ah, Mistral, genau. Das französische KI-Startup wird ja oft als die große europäische Hoffnung gehandelt und als DSGVO-freundliche Alternative zu den US-Giganten OpenAI, Google und so.
Exakt.
Sehr relevanter Einwurf in so einer Datenschutzdebatte.
Genau das hat er betont. Entwickelt in Frankreich, also EU, operiert unter europäischen Datenschutzstandards, DSGVO-konform. Er hat es als pragmatische, verfügbare Alternative präsentiert, die viele der Bedenken adressieren könnte.
Eigentlich eine Steilvorlage für so eine Expertenrunde, die über Trends spricht. Wie kam der Vorschlag an? Interessiertes Nicken, Nachfragen?
Die Reaktion, die der Autor schildert, war, naja, sagen wir mal, entlarvend. Der sogenannte Experte auf der Bühne, und der Autor setzt hier im Text sicher gedanklich Anführungszeichen,
ja, klar,
stellte eine Gegenfrage. Und die lautete, versteht das Tool Deutsch oder nur Französisch?
Oh Mann, das ist jetzt aber wirklich harter Tobak. Wir reden über Mistral Large oder die anderen Modelle, die gehören zu den leistungsfähigsten der Welt, sind multilingual.
Ja.
Und beherrschen Deutsch natürlich exzellent. Diese Frage von jemandem, der sich als KI-Experte auf einer Bühne präsentiert, das ist ja nicht nur Unkenntnis. Das grenzt ja schon an Arbeitsverweigerung bei der Recherche.
Hier wird's wirklich interessant, finde ich. Das sagt ja viel mehr aus als nur eine Wissenslücke. Genau, das ist der Punkt, den der Autor herausarbeitet. Für ihn war das der Schlüsselmoment. Der hat diese Kluft gezeigt zwischen dem oberflächlichen Hantieren mit Buzzwords, KI, Datenschutz und dem echten anwendungsorientierten Wissen über die Tools.
Ja.
Es geht ja nicht nur um die technische Frage der Sprache. Es geht um das strategische Bewusstsein für europäische Alternativen. Gerade weil Datenschutz hier so ein Riesenthema ist.
Stimmt.
Dass ein vermeintlicher Experte eine der prominentesten europäischen Antworten auf die US-Dominanz offenbar nicht kennt oder zumindest die grundlegenden Fähigkeiten anzweifelt, das ist schon bemerkenswert.
Das wirft echt ein Schlaglicht auf die Frage, wie tief geht das Wissen wirklich bei denen, die über solche Themen öffentlich sprechen oder gar Entscheidungen treffen sollen? Ist das ein Einzelfall, so eine unglückliche Blamage? Oder steht das symptomatisch für eine breitere Oberflächlichkeit in der Debatte? Gerade wenn es um europäische Tech-Souveränität geht, die ja politisch immer gefordert wird.
Die Frage stellt sich unweigerlicher. Es nährt zumindest den Verdacht, dass die Diskussion manchmal auf so einer sehr abstrakten Ebene bleibt, ohne dass die konkreten verfügbaren Lösungen gerade aus Europa ausreichend bekannt sind oder ernst genommen werden.
Es ist vielleicht einfacher, über die Probleme mit US-Tools zu jammern, als sich aktiv mit den europäischen Alternativen zu beschäftigen und deren Potenzial zu nutzen. Die Frage des Experten könnte genau das zeigen. Man kann die Frustration des Autors da echt gut nachvollziehen. Aber er hat sich ja davon nicht komplett entmutigen lassen, oder? Er ist ja eher der Typ, der dann erst recht aktiv wird, so wie er schreibt.
So schildert er es, ja. Nach der Veranstaltung suchte er das direkte Gespräch mit einer der SpeakerInnen. Kleines Detail am Rande, er gab ihr seine Unterlagen nicht als Papierstapel, sondern per QR-Code zu seiner Google-Site.
Ah, clever.
Ja, was er selbst als kleinen Test auf digitale Affinität wertet. Und in diesem Gespräch hat er seine Kritik dann ungeschminkt formuliert, sehr pointiert.
Okay, jetzt kommt wahrscheinlich die Stelle, die im Titel schon anklingt, das Dilemma. Was hat er gesagt?
Er zitiert sich selbst in seinem Blogbeitrag und das Zitat hat's in sich. Er sagte wohl, ich finde keinen Job in Deutschland, weil erwartet wird, dass meine Putzfrau BWL studiert hat, während der Rest der Welt längst auf skillbasiertes Hiring umgestiegen ist.
Wow. Okay, das ist natürlich eine krasse Zuspitzung, eine Provokation.
Ja.
Die Putzfrau mit BWL-Studium, starkes Bild für überzogenen Formalismus. Aber man versteht sofort, was er meint.
Genau.
Diese gefühlte Überbetonung von formalen Abschlüssen, Zertifikaten gegenüber den Skills, die man wirklich hat. Den praktisch anwendbaren Fähigkeiten.
Exakt. Er kritisiert damit eine wahrgenommene deutsche Eigenheit. Oder zumindest eine starke Tendenz, wo der formale Bildungsweg, das Zeugnis, der Titel, oft mehr wiegt als der Nachweis von konkreten Kompetenzen, Erfahrungen, die man vielleicht ganz anders erworben hat. Dem stellt er eben dieses skillbasierte Hiring gegenüber. Und vielleicht sollten wir das kurz erklären, für alle, denen der Begriff nicht sofort was sagt.
Gute Idee.
Also, skillbasiertes Hiring bedeutet im Kern, bei der Personalauswahl liegt der Fokus primär auf den konkreten Fähigkeiten, Kenntnissen, Kompetenzen, die man für eine Rolle braucht. Weniger auf formalen Abschlüssen, Titeln oder wie lange man schon Berufserfahrung in einer bestimmten Position hat.
Also, was kann jemand wirklich, egal wo oder wie er es gelernt hat?
Genau darum geht's.
Danke für die Klarstellung. Das ist ja ein Ansatz, der global wichtiger wird. Gerade in schnelllebigen Branchen wie Tech, wo formale Ausbildungen oft schnell veralten.
Stimmt.
Der Autor sagt also, während anderswo die Skills zählen, schaut man in Deutschland zu sehr aufs Papier. Harte These. Wie hat denn die Speakerin auf diese, ja, doch sehr direkte Konfrontation reagiert?
Uff, das ist ernüchternd. Fast schon eine Kapitulation, oder?
Ja, kann man so sehen.
Eine Bestätigung des Problems aus berufenem Munde, aber irgendwie ohne jede Perspektive auf Besserung. Ist halt so, dauert noch, klingt nicht gerade nach Aufbruchsstimmung.
Man kann das als resignativ interpretieren, ja. Klingt nach Anerkennung des Problems, aber gleichzeitig nach so einer gefühlten Ohnmacht, was dran zu ändern. Oder vielleicht auch nach einer realistischen Einschätzung der Beharrungskräfte im System.
Okay. Der Autor jedenfalls war mit dieser Antwort alles andere als zufrieden. Seine spontane Replik darauf war kurz und bündig. Eine Weile ist zu lang.
Noch keine gute Antwort.
Nee.
Es drückt seine Ungeduld aus, die Dringlichkeit, die er sieht.
Genau. Und diese Aussage der Speakerin, das ist hier noch nicht angekommen. Die ist wirklich bemerkenswert. Sie impliziert ja eine Art Verspätung Deutschlands im globalen Kontext, zumindest in dem Bereich.
Stimmt.
Wenn wir das wieder auf eine größere Ebene heben, sehen wir hier vielleicht ein Symptom für eine generell langsamere Adaptionsgeschwindigkeit bei neuen Arbeitsmarkttrends, digitalen Transformationen in Deutschland?
Ja, die Frage drängt sich auf.
Der Autor interpretiert das Erlebte ganz klar in diese Richtung. Es nährt dieses Narrativ vom zögerlichen, überregulierten, formalistischen deutschen System, das Innovationen eher bremst als fördert.
Auch wenn das vielleicht eine Verallgemeinerung ist, aufgrund einer einzelnen, subjektiven Erfahrung, es trifft doch einen Nerv, den man auch in anderen Diskussionen spürt, oder?
Absolut.
Die Frage nach der Agilität, der Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland im globalen Wettbewerb.
Absolut. Diese Anekdote, so subjektiv sie ist, die passt zu oft gehörten Klagen über Bürokratie, langsame Digitalisierung, eben diese Fixierung auf traditionelle Qualifikationsnachweise.
Ja.
Sie berührt auch die Debatte um den Fachkräftemangel. Verlieren wir Talente, weil unsere Prozesse zu starr sind? Weil wir Potenziale übersehen, die nicht dem Standardlebenslauf entsprechen? Verlinders Erfahrung liefert dafür ein sehr plastisches Beispiel.
Was ist also sein Fazit aus der ganzen Erfahrung? Wie bündelt er seine Kritik und was schlägt er vor? Bleibt er bei der Frustration?
Nein, er formuliert eine klare Schlussfolgerung und auch einen Handlungsansatz. Seine Kernaussage ist, Deutschland kann es sich schlicht nicht leisten, Talente, egal ob einheimische oder internationale, wegen überholter formalistischer Bewerbungsprozesse zu verlieren oder abzuschrecken.
Harte, aber klare Ansage.
Er argumentiert eindringlich. Skill-basiertes Hiring ist keine ferne Zukunftsmusik mehr, sondern in vielen relevanten Wirtschaftsräumen längst die vorherrschende Praxis. Wer da nicht mitzieht, fällt zurück.
Und die Rolle der KI, von der die Veranstaltung ja eigentlich handeln sollte, sieht er sie als Teil des Problems oder der Lösung?
Eindeutig als Teil der Lösung. Für ihn ist KI nicht der oft beschworene Jobkiller oder eine undurchschaubare Bedrohung.
Okay.
Im Gegenteil. Er sieht KI als mächtiges Werkzeug, das genau dabei helfen kann, die Brücke zu schlagen, hin zu effizienteren, faireren und vor allem fähigkeitsorientierten Hiring-Prozessen.
Mhm.
KI kann helfen, Skills zu identifizieren, passende Kandidaten zu finden, Voreingenommenheit zu reduzieren, wenn sie richtig eingesetzt wird. Sie ist für ihn ein Mittel, um diese neue Realität im Recruiting zu gestalten, die er fordert.
Das heißt, er kritisiert nicht die Technologie an sich, sondern den Mangel an Verständnis und pragmatischer Anwendung, den er da erlebt hat.
Genau das. Und er belässt es nicht bei der Analyse und dem Appell. Seine Frustration, so schreibt er, hat ihn direkt ins Handeln gebracht.
Ah ja.
Er berichtet, dass er als Konsequenz eigene KI-gestützte Bewerbungsassistenten entwickelt hat.
Okay.
Ihre Diskussion wieder auf. Und eben auf die Identifikation und Präsentation von Skills ausgerichtet. Er bietet auf seiner Website, den Link teilt er im Blogpost, sogar konkrete Lösungen an, um Bewerbungsprozesse für Jobsuchende zu beschleunigen und zu verbessern.
Also fassen wir das mal kurz zusammen. Der Autor erlebt ein Event, das seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt, über diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei KI und modernem Recruiting in Deutschland.
Ja.
Er identifiziert ein Kernproblem. Fokus auf Formalien statt Skills, mangelndes Praxiswissen über KI. Aber statt nur zu jammern, wird er selbst aktiv, entwickelt eine technologiebasierte Lösung, um das Problem zumindest für Einzelne anzugehen.
Genau.
Er wartet nicht auf den großen Wandel von oben, sondern schafft Fakten von unten.
Das ist eine gute Zusammenfassung. Der Bericht von Rob van Linder ist, basierend auf dieser spezifischen Erfahrung, eine Momentaufnahme dieser wahrgenommenen Kluft. Hier der globale Trend zu agilerem, skillbasiertem Hiring, smarter KI-Einsatz.
Mhm.
Dort eine von ihm erlebte deutsche Realität, die aus seiner Sicht von, ja, Beharrungskräften geprägt ist. Formalismus, Technologiescheu oder zumindest Unkenntnis. Wichtig zu betonen, es ist seine Perspektive, ne? Gefärbt durch seine Erlebnisse an diesem einen Tag.
Aber gerade deshalb ist sie ja so interessant. Fassen wir die wichtigste Erkenntnis aus dieser Quelle für Sie als Zuhörer nochmal zusammen. Die zentrale Botschaft von Rob van Linders Bericht ist seine massive Frustration über Strukturen, die er als veraltet und hinderlich empfindet.
Ja.
Es ist ein lauter Appell, im Recruiting den Fokus viel stärker auf tatsächliche Fähigkeiten und Kompetenzen zu legen, statt primär auf formale Abschlüsse zu starren.
Genau.
Und es ist ein Plädoyer dafür, KI nicht als Buzzword zu behandeln oder sich von Basisfragen wie "Was ist ein Prompt?" ausbremsen zu lassen, sondern sie kenntnisreich und pragmatisch als Werkzeug für eine bessere Zukunft der Arbeit zu nutzen.
Und warum sollten Sie sich damit beschäftigen? Naja, die Relevanz liegt auf der Hand. Egal, ob Sie selbst gerade durch den deutschen Bewerbungsdschungel navigieren, ob Sie als HR-Verantwortlicher oder Verantwortlicher über Prozessoptimierungen nachdenken, ob Sie die Einführung von KI in Unternehmen beobachten oder einfach nur an kulturellen Unterschieden und den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt interessiert sind, diese zugespitzte Perspektive liefert wertvollen Input.
Sie beleuchtet Spannungsfelder, Reibungspunkte, die viele vielleicht so oder ähnlich wahrnehmen, aber selten so pointiert formuliert finden.
Es ist eben dieser Blick von außen, ne? Eines niederländischen Tech-Profis auf das deutsche System. Das regt zum Nachdenken an. Selbst wenn man nicht jeder Schlussfolgerung zustimmt, zwingt es einen doch, die eigenen Annahmen zu hinterfragen.
Absolut. Es ist, wie gesagt, die Schilderung einer einzelnen Erfahrung. Man sollte sie nicht verallgemeinern und sagen, so ist ganz Deutschland.
Nein, klar.
Aber sie funktioniert wie ein Brennglas, das bestimmte, potenziell problematische Aspekte scharf hervorhebt. Und sie liefert definitiv Stoff für Diskussionen und Reflexionen.
Genau. Und das führt uns direkt zu unserem abschließenden Denkanstoß für Sie. Ausgehend von dieser Situation, die Rob von Linder beschrieben hat, diese wahrgenommene Trägheit, der Formalismusfokus, die Kluft zwischen Buzzwords und Praxiswissen bei KI, und auch die resignierte Reaktion der Speakerin, Wenn wir jetzt mal über individuelle Tool-Entwicklungen hinausdenken, was könnten denn ganz konkrete, vielleicht auch kleine, aber wirkungsvolle Schritte sein, die Einzelpersonen wie Sie, aber auch Teams oder ganze Unternehmen in Deutschland morgen unternehmen könnten, um diese Lücke zu überbrücken?
Ja, gute Frage.
Was braucht es auf der menschlichen Ebene, der prozessualen, der kulturellen Ebene? Um zu einer wirklich fähigkeitsbasierten Arbeitswelt zu kommen, in der Technologie wie KI nicht nur verstanden, sondern auch souverän und sinnvoll genutzt wird.
Das ist die entscheidende Frage, oder? Geht es darum, mutiger zu experimentieren, auch wenn mal was schief geht? Braucht es mehr Investitionen in echte, anwendungsorientierte Weiterbildung jenseits von Buzzword-Bingo? Muss sich die Führungskultur ändern, um freie Räume für neue Ansätze zu schaffen? Oder fängt es vielleicht schon damit an, im nächsten Bewerbungsgespräch bewusst eine Frage mehr zu den tatsächlichen Skills zu stellen und eine Frage weniger zum Notendurchschnitt?
Ja, zum Beispiel.
Wo liegen die Hebel für eine Veränderung im Kleinen, die aber eine größere Wirkung entfalten können?
Denken Sie darüber nach. Was wäre Ihr kleiner Schritt? Das war unsere heutige Vertiefung, basierend auf den Erfahrungen und der Kritik von Rob van Linder. Bis zum nächsten Mal.